Tollcast. Dein Tolkien-Podcast.
I'll be back. Ich bin wieder da. Moin, moin, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Tollcast Nummer 96, dem Podcast der Deutschen Tolkien-Gesellschaft. Ach, war das eine schöne Zeit hier. Nee, ich war ja krank. Ja, für euch war es eine schöne Zeit, das glaube ich gerne.
Nein.
Ja doch, ihr habt es genossen. Ich habe mir die Folge von euch angehört und ich muss sagen, ihr könnt das auch ohne mich ganz gut.
Naja, darüber lässt sich ja zum Glück streiten.
So leicht kommst du da nicht raus.
Ja, genau. Aber wie ihr da draußen schon wieder mitkriegt, ich bin natürlich nicht wieder alleine, sondern habe wieder sehr starke, tatkräftige Unterstützung mit dabei. Darunter natürlich auch Annika. Hallöchen.
Hallo, guten Abend an alle da draußen.
Und den lieben Jonas. Hallo, du.
Hallo.
Und der Mann, der jede Strecke nicht zu weit ist und immer 253 Kilometer läuft in nur 2-3 Tagen, der Tobias.
Oh, mir tun die Füße so weh. Guten Abend.
Füße, mir würden die Beine wehtun, aber ist okay. So, was habt ihr so Schönes zu Ostern gemacht, Annika?
Ja, ich habe den Jonas besucht und war mit dem wandern.
Ja.
Und wir wiederum haben den Opa besucht und waren mit Opa wandern. Das war sehr schön.
Okay, dann brauche ich ja gar nicht fragen, was Jonas gemacht hat, weil da kriege ich ja dieselbe Antwort. Okay. Tobias, wie waren deine 253 Kilometer?
Die waren ja bis dato schon bis zum Wochenende schon abgefrühstückt. Ich habe jetzt den Artikel noch für den Leserschau fertig geschrieben. Da fehlen jetzt noch so die berühmt-berüchtigten letzten 20%. Und ansonsten Terrasse geschliffen und gestrichen. Das, die Hochbeete bepflanzt, vorbereitend für das neue Hochbeet getroffen und ein bisschen an Tolkien FM gebastelt, dass jetzt so Sachen automatisiert funktionieren. Genug zu tun. Es gab mehr als ausreichend und wie heißt es so schön? Strohwitwer, meine Ruhe. Ich konnte die ganze Nacht durchmachen, ohne mir böse Blicke einheimschen zu müssen.
Hallo?
Herrlich.
Hast du eine Ahnung, was ich dir für böse Blicke über 200 Kilometer Entfernung zuwerfen kann?
Endlich konnte ich 23 Stunden am Tag arbeiten, ohne dass jemand dazwischen gegrillt hat. Und ansonsten gegrillt, ich meine, war schönes Wetter, also nicht angrillen. Ich meine, wer nicht mit Grillen aufhört, muss auch nicht angrillen.
Richtig.
Das haben wir jetzt eine neue Brotbackmaschine. Und seitdem haben wir, glaube ich, schon so viel Brot frisch zubereitet, wie im gesamten Jahr nicht gekauft. Und
Das Beste war das Hobbit-Schlemmerbrot. Mit Käse und Schinken. Das war richtig krass.
Also Dennis, es wird echt Zeit und Jonas, dass wir das Tollcast-Redaktionswochenende wieder zu uns verlegen.
Ja.
Wir haben wo soll es denn sonst stattfinden?
Wir haben ein paar nette neue Gerätschaften angeschafft.
Okay.
Die möchten ausprobiert werden.
Okay, die da wären was?
Ja, die Brotbackmaschine, die Eiswürfelmaschine möchte natürlich
Eiswürfelmaschine?
Ja.
Hast du schon eine Sauna?
Ja, hallo, ich und Sauna, ich bitte dich.
Gut.
Wie war denn dein Osterwochenende, Dennis?
Arbeitsreich, wie immer. Ihr wisst ja, ich bin in der Gastronomie und wie ein Gast auch am Wochenende fragte, ihr habt ja bestimmt auch dann alle am Sonntag, am Ostersonntag frei. Und der völlig verdattert war, als er sagte, Raststätten haben 365 Tage im Jahr auf, wenn nicht gerade eine Pandemie da ist. Ja, der war völlig von den Socken, dass es sowas in Deutschland gibt. Egal. Kommen wir zu der heutigen Sendung. Wir haben wieder ein bisschen Feedback von euch reinbekommen. Recht herzlichen Dank dafür. Des Weiteren gibt es Neues über ein Opernstück zum Silmarillion. Dann wollen wir uns ein bisschen über die 100. Folge. Die 100. Folge unterhalten. Dann war Kasper Reif in Miami. Da haben wir auch noch ein paar schöne Informationen dazu. Der Herr der Ringe lebt in Kreis Soest, für die, die es noch nicht wissen.
Das heißt Soest im Hochsauerland.
Soest? Heißt. Okay, Soest. Okay, lebt in Kreis Soest. Warum muss ich dann immer meine Stimme gerade so erheben? Egal. So. Die Amazon-Serie wirft ihren Schatten voraus. Ein Rant von Tobias, Tolkien in 5 Minuten, ein Video oder 3 oder 5 Video des Monats, Ardapedia Roulette, kurz notiert und ein paar Termine. So, und bevor ich jetzt hier noch weiterrede und meine Banane nicht weiter schaffe zu essen, Feedback. Hallo Jonas.
Hallo, die Annika Amelie hat geschrieben. Hallo, liebes Team vom Podcast. Obwohl ich mich eigentlich nie mit Podcasts anfreunden konnte, habt ihr mich dann doch zum regelmäßigen Podcast hören gebracht. Ich finde euren Podcast sehr interessant und lustig und höre immer sehr gerne zu. Zwar war es anfangs etwas gewöhnungsbedürftig, nicht immer aufzuschrecken, wenn der Name Annika fiel, da ich selbst ebenfalls so angesprochen werde, aber das hat sich mit der Zeit gelegt. Ich finde es echt beeindruckend, wie viel Zeit ihr unter anderem in den Toycast steckt und bin wirklich froh darüber, hingegen meine anfänglichen Abneigung für Podcasts hineingehört zu haben. Zu der Thematik des Exit-Spiels aus Folge 92 wollte ich anmerken, dass es die Exit-Spiele auch bereits vor der Corona-Pandemie gab. Da klang es ein wenig so, als hätte Annika das Erscheinen der Spiele zeitlich eher nach Beginn der Pandemie verortet. Oder zumindest habe ich das so verstanden gehabt. Zu dem Punkt, dass man das Spiel nur einmal spielen kann, ich denke daneben, dass man einzelne Teile des Spiels zerstört, ist es auch so, dass man die Lösungen beim erneuten Spielen bereits kennt. Ich spiele sehr gerne Exit-Spiele und dem Umstand geschuldet, dass ich einzelne auch bereits doppelt geschenkt bekommen habe, habe ich auch schon Spiele doppelt gespielt und vielleicht liegt es an mir und meinem dann doch, vor allem für Rätsel, relativ guten Gedächtnis, aber mir war es oftmals möglich, mich an die Lösungen ohne erneutes Rätseln zu erinnern, obwohl zwischen dem Spielen der Spiele mitunter mehrere Jahre lagen. Demzufolge denke ich, dass auch dieser Punkt da durchaus mit reinspielt, dass man die Spiele eher nicht so gut mehrfach spielen kann. Aber genug von mir und dem Spielen von Exit-Spielen. Eigentlich wollte ich da gar nicht so viel zu schreiben, sondern mich hauptsächlich dafür bedanken, dass ihr einen so tollen Podcast auf die Beine gestellt habt, der immer sehr schön anzuhören ist. Vielen Dank für eure Mühe. Liebe Grüße, Annika Amelie.
Oh, sehr schön, dass sie einen zweiten Namen mit dazu gegeben hat, weil sonst hätte man ja sagen können, aha, die Frau Rottinger hat also hier eigenes Feedback geschrieben.
Ja, und ja, stelle mir dabei selber eine Frage. Okay, so weit kommt's noch.
Also so schlimm sieht's mit den Themen dann doch nicht aus.
Nee, also ganz kurz nur an der Stelle zu den Exit-Spielen. Ich bin schon davon ausgegangen, dass es die vor der Pandemie gab. Ich kenne jetzt meinen Wortlaut nicht mehr aus der Folge. Aber was mir halt aufgefallen ist, ist, dass es seit der Pandemie davon sehr, sehr viel mehr gibt. Entweder. Oder, dass sie halt einfach präsenter sind, so. Zumindest bei mir in den Läden, dass ich sie mehr wahrnehme seitdem. Und sie sind ja auch eine sehr gute Pandemiebeschäftigung, weil notfalls kannst du das Spiel halt auch mit dir alleine spielen, ne? Da brauchst du vielleicht halt dann länger und macht nicht ganz so viel Spaß. Aber selbst wenn du jetzt quarantinisiert wärst, ganz allein daheim, könntest du mal noch ein Exit-Spiel zocken. Insofern war das eher so gemeint. Aber ist ja auch gut zu wissen, dass es die schon länger gibt.
So, jetzt haben wir noch so ein Follow-up, Tobias.
Genau, da habe ich mich beim letzten Mal ein wenig unklar ausgedrückt, beziehungsweise vielleicht auch komplett fehlerhaft. Und zwar hatte ich gesagt, man kann die Tolkien-Tag-Karten zur Not ja auch wieder zurückgeben. Da hatte, glaube ich, Froschtern B war das, glaube ich, geschrieben, dass es eben nicht geht. Und da habe ich wohl einfach ein paar Sachen durcheinander gebracht mit der ganzen Corona-Absage der Tolkien-Tage 2020 und 2021. Muss also meine Aussage dahingehend revidieren das und sagen, ihr könnt gekaufte Karten nicht einfach bei Eventim wieder zurückgeben und das Geld zurückerstatten lassen, weil die Veranstaltung ja ganz regulär jetzt stattfindet, wann sie stattfinden soll. Das ging, wenn man sich Karten 2020 oder 2021 gekauft hat und die Veranstaltung sich ja dann verlegt wurde. Darum ging es ja auch bei dir, Dennis, weil deine Veranstaltung ja jetzt nicht um einen Tag verschoben wurde, sondern wirklich Monate, wenn nicht gar Jahre. Und dass man dann sagt, okay, Jahre. 2035 oder so, keine Ahnung, dass man sagt, okay, damit kann man die Karten zurückgeben. Wer weiß, ob ich da noch lebe, in Deutschland bin oder keine Ahnung was. Genau, das heißt, dort gibt es keine Möglichkeit, die zurückzugeben. Aber wenn man zum Beispiel bei Facebook mal nachfragt in der Gruppe der Deutschen Tolkien-Gesellschaft, und sagt, hey, ich habe hier irgendwie noch zwei Karten übrig, ich kann nicht kommen, bist also dazwischen gekommen. Dadurch, dass es ja gewisse Kartentypen auch gar nicht mehr zu kaufen gibt, zum Beispiel Wochenendkarten und ähnliches, wird sich da mit Sicherheit auch jemand finden, der sie dann im Prinzip abkauft, dann einigt man sich halt auf den Preis, verschickt. Also da, wer jetzt Karten hat oder ein Doppel gekauft hat und niemand weiß, wohin damit, man sie verschenken möchte oder einfach weiterverkaufen, dadurch, dass sie ja nicht personalisiert sind, geht das. Und dann vielleicht einfach in der Facebook-Gruppe der Deutschen Tolkien-Gesellschaft oder im Discord-Chat der Deutschen Tolkien-Gesellschaft einfach mal sagen, ey, ich habe hier Karten, braucht wer, will wer. Ich glaube, Dennis, wir müssen ja unter den Veranstaltungen im Discord ja auch einen eigenen Tolkien-Tag-Beitrag haben. So ein Channel. Mhm. Also, solltet ihr in der traurigen Lage sein, Karten zu haben, die ihr nicht verwenden könnt, um zum Tolkien-Tag zu kommen, dann gibt es Möglichkeiten, sie einfach weiter zu verschenken oder weiter zu verkaufen. Das ist nicht das Problem. Das zum Follow-up zu den Tolkien-Tag-Karten 2022.
Ja, jetzt sind wir alle wieder etwas schlauer und jetzt kriegen wir alle was ein bisschen auf die Ohren. Und zwar hat uns Annika Neues von den Opernstücken zum Silmarillion mitgebracht.
Genau, und zwar für diejenigen, die sich erinnern, hatten wir schon mal, ich glaube sogar schon zweimal, über ein Opernprojekt berichtet, das sich mit Tolkiens Werken auseinandersetzt. Und zwar steckt dahinter hauptsächlich als treibende Kraft der Komponist Paul Caulfield Godfrey, den wir auch in Birmingham treffen durften, ganz, ganz lieber Mensch. Der hat halt, ja, wie er selbst sagt, in seinem stillen Kämmerlein einfach mal angefangen, das Silmarillion zu vertonen, was man halt so tut, ne? Und ja, als Oper zu komponieren. Und der traf dann auf die Volante Opera Productions. Die haben sich wiederum zusammengetan mit Prima Facie Record und Sängern von der walisischen Nationaloper und haben dann einfach mal das, was der Paul da so alles aufgeschrieben hat, vertont. Und das Ganze ist also sehr sehr professionell gemacht, läuft aber erstmal alles komplett ohne Gage ab. Also alle, die daran beteiligt sind, also auch die Sänger von der Nationaloper zum Beispiel, die kriegen halt Gage, sobald sich CDs oder Werke verkaufen, aber halt erst dann.
Ganz kurz.
Tobias hebt den Finger.
Genau, einen Haken. Ja. Das war ja auch etwas, die bekommen eigentlich so gut wie keine Gage, weil das meinte er ja irgendwie beim Dinnerabend, weil halt einfach mehr als die Hälfte des Umsatzes der CDs an den Tolkien Estate abgeführt werden muss. Dann musst du die CDs hier auch noch produzieren. Und bis dann irgendwelche Tantiemen irgendwie an Teilnehmenden ausgezahlt werden kann, müssen unglaublich viele
CDs
verkauft werden. Also es ist Herzblut.
Es ist wirklich eine komplette Herzblutgeschichte und das ist also richtig, richtig toll.
Wie gesagt, weil das finde ich ist wichtig bei diesem Projekt, weil es ja eines der wenigen Projekte ist mit dem Segen des Tolkien Estates.
Genau. Und das ist auch wirklich also was Besonderes, dass die Rechte dafür gegeben haben. Und es wurden vom Silmarillion unter dem Titel Epic Scenes from the Silmarillion jetzt inzwischen 4 Werke produziert. Das erste war 2018 The Fall of Gondolin, 2019 Beren und Lúthien. Das hatten wir meines Wissens nach vorgestellt im Podcast. Und 2020 Die Kinder Hurins oder Children of Hurin. Und jetzt nach 2 Jahren Pause ganz neu Feanor. Und darauf bin ich auch ganz besonders gespannt.
Eigentlich müsste es ja heißen, schön, wenn ich reingrätsche.
Feanor, nein!
Genau, wie wir in der letzten Silmaria-Folge gehört haben, müsste das heißen Feanor, nein!
Ich wollte dich eigentlich auch noch bitten, das habe ich jetzt immer wieder vergessen im Vorfeld zur Sendung, dass du da so eine Art wie sagt man, Maria-Snippet schneidest, wo sie einfach sagt, Feanor, nein. Damit man das dann
wirklich in der nächsten Folge auf Soundboard.
Das ist cool. So, auf jeden Fall habe ich mit dem Simon, der das Ganze marketingtechnisch begleitet, der hatte mir dann eine E-Mail geschrieben vor ein paar Tagen, dass das jetzt raus ist und veröffentlicht und ja, und jetzt steht und eben auch Feanor geworden ist. Und den habe ich natürlich gleich gefragt, ob wir da was im Tollcast vorspielen dürfen. Und mit seinem guten Einverständnis dürfen wir euch jetzt einen Sample vorspielen. Und Dennis winkt ganz aufgeregt.
Wichtige Orkfrage. Brauche ich Oropax für meine Orkohren?
Nein, brauchst du nicht.
Das ist ganz, ganz liebliche Elbenklänge.
Ich glaube, das war das, was er wissen wollte. Okay. Dennis flüchtet. Und er hat immer noch keine Hose an.
Soll ich mal abspielen, Andi?
Ja, spiel
Sag
mal
ab. Sag Bescheid, wenn ihr fertig seid.
Och. Also hier haben wir gehört einen Schnipsel aus dem Ende der ersten Szene, wo der Chor die Schönheit der Elben zu Beginn ihrer Zeit in Mittelerde beschreibt oder besingt vielmehr. Und da hört ihr ja auch schon, also wie aufwendig das produziert ist, wie viele Menschen daran beteiligt sein müssen, weil dieser Chor hört sich jetzt nicht an, als würde er irgendwie aus 5 Menschen bestehen oder 5 Elben, sei es drum. Aber das ist, also da sind schon echt viele Menschen beteiligt, die davon eigentlich so gut, also oder die daran eigentlich gar nichts verdienen. Und das finde ich ist echt mal auch eine Erwähnung wert und ein Lob und eine Bewunderung für dieses Herzblut. Und das sind auch nicht die einzigen Tolkien-inspirierten Dinge. Ich habe euch mal die Links in den Chat gepackt, um dann zu sehen, dass Tim mir sogar schon zuvor gekommen ist mit der Seite von Paul. Da könnt ihr euch mal umschauen, da gibt es ganz viele coole Sachen. Und wie gesagt, halt alles vom Tolkien Estate abgenickt, was ja auch echt eine Besonderheit ist. Und ich fand das auf jeden Fall mal schön, hier euch zu präsentieren. Und im Live-Chat musste ich gerade auch schon lesen, der arme Feanor fühlt sich diskriminiert. Dabei handelt es sich um einen sehr, sehr schönen Kater, sei dazu gesagt, für alle, die den Live-Chat nicht verfolgen können. Also bei dem Namen tippe ich jetzt mal auf einen Kater, aber
das ist ja nur menschengemachte Geschlechter.
Ja, gut, das stimmt. Vielleicht kann Tali uns ja aufklären. Auf jeden Fall ein sehr, sehr süßes Bild.
Ja, aber so diese Problematik irgendwie mit sehr viel Herzblut Tolkieneske Sachen zu machen ohne Bezahlung, kommt mir irgendwie so dumpf bekannt vor.
Also ich weiß nicht, welches Thema du jetzt gerade meinst. Also wir haben doch noch 20 weitere Podcasts im Angebot.
Ja, ich meine sowas, Vorstandsarbeit, Eventorganisation.
Minimalistisch.
Podcast.
Nein, aber ich mache das ja auch gerne im Rahmen. Ich weiß, dass ich vielleicht manchmal ein bisschen hinterherhinke, aber ich habe mir das auch nicht ausgedacht, dass sie gewisse Leute von jetzt auf gleich sagen, ach, wir hauen mal alle das komplette Essenskonzept der Tank und Rast um. Ja, nein, aber da geht's bald wieder richtig los und da freue ich mich am meisten schon drauf. So, kommen wir zum nächsten Thema, nämlich zur 100. Folge.
Die nächste Runde geht rückwärts.
Moment.
Nee, sie geht vorwärts, wir werden ja mal älter.
Auf geht's!
Ja,
Alleinsteigen. Los geht's.
Gut, Jonas, was machen wir die nächste Stunde, während die beiden spielen? Och,
das kann ich noch ganz lange so weitermachen.
Nickerchen, oh, Nickerchen klingt gut.
Ja.
Ich habe eine andere Idee. Moment, ich schiebe noch ganz kurz einen Werbeblock dazwischen. Und zwar, es gibt wieder einen Sendungstitel-Thread für alle, die es verpasst haben. Und da dürft ihr natürlich gerne, wenn wir irgendwie Unsinn sagen oder auch Weisheiten von uns geben sollten, falls das mal vorkommt, dürft ihr das gerne da eintragen. Dann können wir da nämlich unseren Sendungstitel daraus aussuchen, tun uns da ein bisschen leichter.
Der Sendungstweet.
Ah ja, es gibt ein Update zu Feanor, der Katze, / Karte.
Ah, nämlich?
Es ist ein Kater, der hört aber auch auf Prinzessin Püppi.
Prinzessin Püppi. Ja, naja, das passt ja irgendwie zu Feanor, oder? Das
ist
so eine leichte Diva.
Also Dennis, das funktioniert nicht mit der Kontenance und der Zugänglichkeit, auch wenn du da bist. Wir scheinen hier ein strukturelles Grundproblem zu haben, dass wir bei einem ordentlichen Grill-Event hier mal erörtern müssen.
Grill-Event?
Okay,
da bin ich sofort dabei. Ja, ganz toll dabei.
Janett, kannst du ihm bitte dieses Mischpult wegnehmen? Danke.
Nein, das machst du nicht. So, okay, auf jetzt. Wir haben das Thema die hundertste Folge und wir waren die letzten Tage und Wochen, Tobias, berichtige mich, am Überlegen, was machen wir? Weil du hattest ja was vorgeschlagen und dann ging es dann doch nicht und jetzt haben wir uns doch auf etwas geeinigt.
Genau, also das Interview mit... Den Namen habe ich schon wieder vergessen, verschiebt sich ja leider. Und dementsprechend werden wir auf den Tolkien-Tag unsere 100. Party schmeißen, unsere 100. Folge. Aber wir dachten uns so ein einfaches, schickes Zelt hinten. Ach, das kann ja jeder Tolkien-Podcast eigentlich machen. Das wird dann ja am Samstag, Sonntag eh so das Podcast-Zelt zum Meet and Greet. Wie wäre es mit der Hauptbühne vor dem Konzert am Samstagabend als Eröffnung in den Abend, Ankündigung, die Vorband des Orchesters?
Och, wenn du mich so fragst.
Also ich sehe mich schon den ganzen Samstag auf der Bühne rumtanzen, anstatt die Leute zu erschrecken.
Macht ja nichts. Kannst ja von da oben erschrecken.
Ja, ich habe das Gefühl, ich bin sowieso den ganzen Samstag oben auf der Bühne.
Ja, also wir hatten, Sebastian hatte mich angefragt oder hatte das gehört und meinte so, ja, wie sieht's denn aus? Und wir würden das Ganze wahrscheinlich einfach ein bisschen so aufziehen, etwas in die Länge ziehen. Der genaue Plan steht noch nicht fest. Und es sind ja irgendwie gefühlt alle mir bekannten deutschsprachigen Tolkien-Podcasts auf den Tolkien-Tagen vertreten. Und wir müssen sie jetzt halt mal nach und nach alle anschreiben, weil wir würden natürlich gerne ein riesengroßes Meet and Greet mit den anderen Podcasts auf der Bühne machen, sie im Prinzip alle zu uns einladen und dann immer nacheinander im Prinzip mal machen. Und dazwischen soll es irgendwie eine kleine musikalische Pausen geben, damit man halt eben umbauen kann. Das wäre dann nachher im Schnitt natürlich alles, also auf der Kassette wäre das dann natürlich alles schön gekürzt.
Ja, Kassette, da bin ich weiterhin dafür. Kassette.
Ja.
Und ja, also
große Kassette lieber.
Der Johnny guckt schon, dass er so einen Kassettenrekorder findet mit Aufnahmetaste, damit wir das auch gleich auf ein Master-Tape auf Kassette aufnehmen können.
Moment mal. Leon, geh mal runter zur Nachbarin und klau der kleinen Tochter ihr Kassettenradio. Ja, mit Mikrofon. Ja, genau das. Ich hab eins.
Und,
ist das so ein buntes? So eins hatte ich als, oder hatte mein Bruder als
Kind?
Ja, so ein
gelbes Kind. Mit so ein gelben Mikrofon und blauer Kappe drauf und sowas. Ja, ja, genau sowas ist es.
Genau so sah das aus.
Die Dinge gibt's immer noch heute. Ja.
Ach, das finde ich schön.
Ja, und da machen wir einfach, und dann würde ich sagen, ich kläre es diese Woche nochmal irgendwie mit, oder nächste Woche mit Sebastian. Dann würden wir das natürlich auch entsprechend groß ankündigen. Dann müssen wir die anderen anschreiben, wenn wir halt so Zeiten haben. Es wäre natürlich schön, wenn von jedem Podcast so 1, 2 Hasen wenigstens da wären. Damit man sich einfach mal so über das Fandom, dass wir dann ja mehr oder weniger doch 2018 losgetreten haben, dann auch mal wirklich mal aufführen können, was wir ja eh schon immer mal vorhatten, so ein Treffen mit den anderen Podcastern. Und das ist halt einfach so groß zu machen und eine große Party zu machen. Und ich habe sogar irgendwo Leuten hören bei einem Telefonat mit Johnny, dass das Ganze gegebenenfalls sogar videografisch festgehalten wird.
Oh oh, müssen wir ja vorher alle nochmal zum Friseur.
Ja, wir müssen irgendwie von Jonas bis dato noch nur einen Pappaufsteller schneidern lassen.
Papp,
ich hätte dich gerne in so James-Bond-Pose.
Ja.
Das ist dann so ein Seitenschnitt und dann ein Foto und dann lassen wir von diesem Pappkamerad aufstellen. Produzieren,
ja.
Weil du musst ja dabei sein, aber du kannst ja nicht, ja. Weil du ja irgendwie Uni hast. Das mit den Sozialstunden scheint ja nicht funktioniert
Wieso
zu haben.
Wieso geht das nicht? Nee, leider nicht. Es sind Tolkien-Tage.
Ach, wir schreiben ihm noch eine Entschuldigung.
Es sind Tolkien-Tage.
Ja, ich weiß.
Da geht auch keine Uni vor.
Wir machen das Doch. So wie bei Michel aus Lönneberger. Wir malen den mit Tinte, malen wir dem Jonas das Gesicht an und dann geht er in die Uni und sagt, er hat Typhus. Und dann darf der natürlich nicht hin. Und was die Uni dann natürlich nicht weiß, ist, der musste sich dann den Pont auskurieren.
Okay.
Damit es dem dann besser geht.
Ja, aber ich unterstütze auch gerade den Vorschlag von Erik, den er gemacht hat. Thema ja nicht nur die 100. Folge auf Kassette, sondern
auf Videokassette.
Auch auf Videokassette.
Ja!
Da kann ich nur empfehlen, da gibt es auch 180 Minuten auf Videokassette.
Für die ganz Alten, früher. Für die ganz Jungen.
Wir sind die ganz Alten.
Für die jungen Zuhörenden da draußen. Eine Videokassette, im Volksmund auch kurz VHS genannt. War im Prinzip eine große Kassette. Gut, das muss ich vielleicht in einer Kassette, es war auf jeden Fall so ein Gerät. Heutzutage so gibt es nur Blu-ray. Davor gab es ja die DVD. Davor gab es dann die VHS. Da ist so ein Magnetband drin. Und darauf konnte man Sachen aufspielen. Vom Fernseher so drauf aufnehmen und wieder abspielen. Ziemlich Hightech. Und dann konnte man sich so Videokassetten in einem Videoverleih. Damals gab es ja Netflix und Disney Plus und HBO noch gar nicht in der Form, also nicht als Streamingdienst. Und wenn man den dann nicht zurückgespult hat, dann musste man meistens irgendwie eine Mark Strafe zahlen, weil bei einer DVD, also Mark ist die Währung, die wir hatten, bevor es den Euro gab. Ja, ich habe ja gerade den wissenschaftlichen Artikel für den Hissershore geschrieben und da muss man ja wirklich alles erklären, auch was der Hissershore ist. Und dachte ich nicht, damit da jetzt draußen irgendwie jemand, was ist denn Mark? Na, das ist halt ein Euro, das sind zwei Mark, das sind ja schon fast vier. Reicht. Aber das wäre dann Geschichtshistorie und dafür wäre Annika zuständig und das schweift sehr ab. Also den Tollcast auf Videokassette zum Anschauen und auf Audiokassette zum Anhören.
Und hört ihr in der nächsten Tollcast-Folge schon jetzt, Tobias erklärt eine CD.
Das klang jetzt, als würde da irgendwo ein Schweinchen grunzen.
Mit Absicht.
Okay.
Oh Mann.
Nein,
das
und
wird cool.
Mark, wir reden jetzt hier nicht von Mark Ferguson, den Master of Ceremony von der Magic Con, sondern wir reden von der deutschen Mark, der D-Mark. Sehr schönes Geld, sehr schöne Scheine.
Ah.
Weiß
war
ich nicht,
noch
da habe ich noch nicht in Deutschland gelebt.
So, wollen wir mal weitermachen.
Du alles verpasst hast.
Was ich alles verpasst habe, ja.
Also, merkt euch, Tolkien-Tage, Samstagabend, schätzungsweise ab 17 Uhr, habe ich munkeln hören, eventuell. Könnt ihr dann dort alle uns auf jeden Fall live hören und sehen.
Genau, das fällt mir gerade auf, das ist ja auch wieder eine Premiere, weil ich meine, live sind wir jetzt schon seit einiger Zeit, aber das ist dann jetzt live vor großem Publikum, wenn man die Live-Sendung auf dem Ting mit den Stammhörenden von 5, 6 Leuten, die auf dem Ting dann sind und die Zeit hatten, weil sie nichts anderes vorhatten. Aber ne, wir reden ja jetzt im Prinzip von Zehntausenden Menschen, wenn nicht sogar Hunderttausenden Menschen, die uns live auf den Tolkien-Tagen.
Wir senden einfach gleich vom Ortank.
Ich muss mal einen Bootrekorder hier mitnehmen, das macht dann noch viel mehr Spaß dort.
Ja, ja. Mach das. Good. Aber jetzt springen wir doch erstmal zu Caspar Reif.
Zu Caspar Reif und in Miami? Nein, viele, die es ja schon uns auch längere Zeit uns verfolgen, haben ja schon mitgekriegt, dass ich vor der vorletzten Folge oder vor vier Folgen erwähnt habe, dass ich ja mit Caspar Reif geschrieben habe, zwecks das Tolkien-Konzert in Hamburg, wo er sagte, dass er nicht mehr bei der Herr der Ringe, dass dem Konzert dabei ist. Da war er nämlich gerade schon in Miami und schickte mir einen Brief, wie er mit Billy Boyd gerade durch die Städte zog, also durch die Lande zog.
Ein Brief? Und jetzt,
ich glaube, er meinte
ein Bild.
Er
Bild geschickt.
Ach so,
aber er war Bild jetzt so geschickt. in der Retro-Schleife gefangen.
Ich wollte jetzt schon einen Brief schreiben. Okay, gut. Nein, er hat mir dann ein Bild geschickt mit Billy Boy zusammen, wo er gerade in Miami gewesen ist. Und jetzt wissen wir nämlich auch den Grund. Ist nämlich auch der, dass vor einigen Tagen die neue Folge von Billy Boyd und Dominic Monaghan, die Friendship Onion Folge, rausgekommen ist, wo Kaspar Reif zu Gast war.
Und ich glaube, da steht irgendwie in der Ankündigung was von Teil 1. Weißt du, ob es da noch weitergehen soll?
Es
oder
muss
haben sie die Folge gesplittet?
Ja, ich würde sagen, die haben die Folge gesplittet.
Okay.
Die ersten, normalerweise geht ja, was ich bis jetzt immer so mitgekriegt habe, The Friendship Union, immer so eine halbe 35 Minuten. Aktuell, das ist ja jetzt schon mit Kaspar Reif eine Spezialfolge, würde ich schon fast sagen, mit 45 Minuten, Teil 1. Zweiter Teil kommt demnächst noch. Was, wieso, weshalb, warum in diesem Podcast? Kaspar Reif hat sich und dem Tolkien-Podcast ein bisschen, also dem Tolkien-Ensemble ein bisschen dort näher gebracht. Und darunter haben dann auch Billy Boyd und Kaspar Reif ein bisschen über die gemeinsame Tourerfahrung gesprochen und Lieder, die sie halt zusammen auch gespielt bzw. gesungen haben. Und die ganzen Geschichten halt auch, was wir halt die Leute, die auf dem Ting schon mal waren, wo Kaspar Reif zu Gast war, ja auch erzählt bekommen haben, was er alles so erlebt hat, auch mit Sir Christopher Lee und sowas alles. Also kann man sich wirklich nochmal schön anhören. Kann ich euch nur empfehlen.
Ja, klingt doch echt
Link
cool.
Link dazu, warte, blablabla, packe ich hier für die anderen Leute hier nochmal mit in den Chat rein. Wenn ich schon geschehen bin, doch, wurde schon, haha.
Genau, ich habe mich mal für YouTube entschieden, weil ich habe ja zum Beispiel kein Facebook mehr und da muss ich mich immer erst einloggen und nur mein Video zu sehen.
Erik,
dann merkst du wieder, wer dir alles geschrieben hat in den letzten 3 Jahren.
Na, ich bin ja häufiger bei Facebook online.
Ja.
Ich kriege komischerweise Nachrichten darüber, wer mir schreibt. Darunter ein Marcel Aubrey Billis.
Ah.
Ich sollte ihm mal antworten.
Dann machen wir das doch mal.
So. Nee, aber das mal dazu, ich kann es jedem nur empfehlen, der da generell sich dafür interessiert. Immer wieder schöne Geschichten, vor allen Dingen auch zwischen Kaspar und Billy, was die so erlebt haben. Na, leider fehlt irgendwie die Szene, wo Kaspar und Billy sich darüber unterhalten, wie sie in Hamburg waren und Billy mit dem Ork getanzt hat.
Das Beste kommt für den zweiten Teil.
Ja, das hoffe ich doch. So, gut. Kommen wir zum nächsten Thema. Der Herr der Ringe lebt in Süst.
Also, vielleicht mal ganz kurz.
Ja. Verstehe ich nicht, aber okay.
Genau. Süst liegt in der Nähe von Dortmund und Unna. Und das ist so, also es heißt Soest.
Soest,
ja. Und nicht Süst. Aber ich habe mir damals irgendwann mal, als ich dort längere Zeit zu tun hatte, aber es sieht ja eigentlich aus wie ein Ö. Also wie ein Ö, wo man die Punkte nicht setzen kann, also das Zeichen. Und macht man ja einfach ein OE. Dann habe ich gesagt, Soest. Und dann sagte ich, es ist Soest im Hochsauerlandkreis. Das ist etwa so, als ob du sagen würdest, München liegt neben Essen und heißt
Munich.
Nee, Munich wäre ja noch, wäre nur das Englische, wäre irgendwie, wie war das vorhin, nicht mit dem Brötchen, Anni?
Das ist kein Leberkäsebrötchen, das ist genau. Ein Leberkäsesemmel.
Das gleiche Feld. Also das war ein Witz und die Soester mögen es nicht, wenn man sie Soest nennt. Und wenn man dann noch sagt, süß. Sie kommt aus dem Hochsauerlandkreis, dann geht es schon in Richtung Lynchjustiz. Darum wollte ich das, bevor sich das jetzt hier manifestiert, wollte ich das eben klarstellen.
Okay.
Gut, also Soest liegt in Westfalen. Soest, oh Mann, Entschuldigung, das war echt keine Absicht. Soest liegt also im Landkreis Westfalen-Lippe, habe ich mich schlau gemacht. So, und es geht um einen Artikel, der ist einfach total, also ich finde total schön, weil der halt auch schon so einen wunderbaren Titel hat. Ausgrabungen belegen, Doppelpunkt. Der Herr der Ringe lebte im Kreis Soest. Und das hat mich natürlich neugierig gemacht. Und der Titel fängt so an: Wozu braucht man Mordor, wenn man Erwitte um die Ecke hat? Oder Erwitte, keine Ahnung, wie man es ausspricht, korrekt. Dort im Kreis Soest haben Archäologen jetzt eine wichtige Entdeckung gemacht und sagen, der Herr der Ringe war ein Erwitter. Das ist in Westfalen-Lippe. Also Erwitte. Und also worum geht's? Es klingt sehr dramatisch, ist es gar nicht. Es ist aber super interessant, wenn man sich für Geschichte interessiert, also so wie ich. Und Archäologen haben da und Archäologinnen haben da Reste von Gussformen aus Ton gefunden bei Ausgrabungen. Und bei diesen Gussformen handelt es sich um Formen zur Herstellung von bronzenen Schmuckringen. Und zwar in einer Art, wie sie bisher in Westfalen gänzlich unbekannt war. Und das ist halt jetzt eigentlich der große Knüller. Und man geht jetzt also davon aus, dass sich da halt eben in der Bronzezeit eine Werkstatt für Ringschmuck befunden hat. Also mit dem, in dieser Werkstatt wurden Ringe hergestellt. Deswegen halt der Herr der Ringe. Und ich fand das halt einfach so knuffig und schön, dass halt immer noch Sachen gefunden werden, von denen wir keine Ahnung haben. Und also insofern ist es halt, auf der einen Seite ist es total nett und auf der anderen Seite ist es halt super spannend, wie sie da jetzt, nur weil es sich um Ringschmuck handelt, halt gleich auf den Herrn der Ringe kommen. Naja gut, aber jetzt wissen wir es, der Herr der Ringe war ein Erwitter oder Erwitter, keine Ahnung. Vielleicht kommt jemand von da und kann es mir sagen, wie man das sagt. Das war es eigentlich auch schon im Großen und Ganzen. Ich fand es einfach schön.
Wenn man Geschichte studiert hat, vielleicht.
Boah. Also komm, Bronzezeit ist doch schon echt spannend.
Ja, ja, es kommt direkt nach der Steinzeit.
Ja, übrigens, bei unserer tollen Wanderung, die Jonas, Opa und ich am Wochenende unternommen haben, haben wir eine Steinzeithöhle ausfindig gemacht und erforscht. Und die
gab es da auch schon Bronze?
Nein,
da gab es nur Stein.
Genau.
Schade, dass der das nicht gemutet hat. Ich glaube, das heißt atmen, Dennis, atmen.
Oh, bei mir ist Zoom eingefroren.
Nicht durch die Nasen, Dennis.
Leute, er versucht gerade zu trinken, das ist halt echt witzig.
Oh.
Trink.
Wir müssen jetzt alle weggucken, sonst kann er nicht.
Er kann nicht trinken, wenn man zuguckt. Jonas, mach einfach mit dem Licht.
Ich schaff's da noch. So, jetzt habe ich auf den Mute-Knopf drücken können. So. Also, ihr habt völlig recht, aber ihr liegt alle völlig verkehrt. Nach der Steinzeit und der Bronzezeit, das gab's nämlich alles gar nicht. Das war alles Sauronzeit.
Ach so, okay.
Ah, ja. Okay, wieder was gelernt.
Es gibt nur einmal vor den Hobbits und einmal nach den Hobbits. Danach gibt es keine Hobbits mehr.
Und was ist
anderes Thema jetzt?
Sonst, wenn es nur einmal gab?
Naja, Menschen gibt es ja genug. Die vermehren sich ja gerade wie Karnickel. Anderes okay. Thema.
Hi.
So.
Jonas,
Amazon-Serie.
Genau, wirft ihre Schatten voraus. Dramatische Musik einspielen. Es sind ein paar.
Der Fahrstuhl ist nicht dramatisch.
Doch, er fällt mich jetzt runter.
Nein.
Alter, ich bin so froh, dass ich mich gerade gemütet habe. Ich habe so einen Hustanfall gekriegt, weil ich gerade in dem Moment was getrunken habe hier. Also.
Oh Mann.
Jonas.
Okay. Also es sind ein paar Tolkien-Bücher wieder auf der Amazon-Bestsellerliste eingestiegen. Und zwar war das auf Platz 3 Fellowship of the Ring, auf Platz 4 der Hobbit, auf Platz 5 The Two Towers, auf Platz 7 The Return of the King und auf Platz 12 The Silmarillion. Link zu dem Artikel packen wir in die Shownotes.
Jonas, nimmst du bei dir lokal auf?
Natürlich.
Sehr gut, weil die Spur brauche ich nachher. Du hast gerade sehr gespratzelt das erste Mal heute.
Oh nein.
Aber es ist 20.10 Uhr. Die meisten fangen jetzt mit ihrer Netflix-Doku wahrscheinlich an. Und dann.
Das kann gut sein.
Versuchen wir es einfach mal weiter.
Und dann gibt es noch eine Meldung, und zwar die Paul Saints Company hat beim EUIPO, dem European Union Intellectual Property Office, zwei Trademarks beantragt. Und zwar einmal zu The Lord of the Rings, The Rings of Power, und einmal nur zu The Rings of Power.
Und das finde ich ja super faszinierend, weil das sind ja eigentlich Begrifflichkeiten von Amazon.
Was hat da jetzt die Saul Zanes Company wieder zu tun? Die haben die Rechte, oder?
Nein. Also das ist, Amazon hat die Rechte für eine Serie basierend auf den Hobbit in Hand. Ich sollte mir vielleicht mal so einen Button. Amazon hat die Rechte von Der Hobbit, Der Herr der Ringe, Die Anhänge und da wahlweise in Rücksprache mit dem Tolkien Estate Einzelteile aus dem Silmarillion verwenden.
Das spreche ich dir sofort ein.
Danke. Ich glaube, ich nehme das jetzt einfach, was ich jetzt gerade gemacht habe, schneidsfertig. Also gesagt, wir haben deshalb die Rechte. Sehr interessant ist, dass jetzt The Saul Zanes Company das nimmt, die ja eigentlich alle ihre Rechte verkaufen möchte. Und höchst interessant ist, wenn man sich die Nice Classifications anschaut, auf was dieses Trademark zählt.
Ja, das sind so Sachen wie Cases for Mobile Phones, aber auch Trading Cards, Electronic Game Software,
genau,
Video Game Cartridges.
Ganz kurz, man kann es eigentlich abkürzen, es gibt die, für die, die sich auskennen, The Lord of The Rings of Power sind die Klassifikation 9 und 41, The Rings of Power alleine hat die 9, 16, 25, 28, 41 und kurzum decken diese Klassen, also die Klassen 9 und 41, aber auch gerade 9, 16, 25, 28, 41 decken eigentlich alles ab, was man sich vorstellen kann. Also das ist wirklich von Hochzeitsthemen über Footwear, Halloween-Kostüm, jegliche Karten oder Spielearten, egal ob jetzt Einzel oder nicht, Trading-Card-Alben, DVD,
Magnete.
CD. Ja,
also, Magnete.
Das ist eigentlich der erste Indikator dafür, dass es jetzt auch möglich sein oder die Wahrscheinlichkeit ist jetzt immens gestiegen, dass es zur Serie entsprechendes Merchandise geben wird.
Also sie wären ja auch schön dumm, wenn nicht, ehrlich gesagt.
Ja, aber es war halt nie klar, ob, das ist jetzt so die Frage, sie haben zwar die Rechte, die Serie zu produzieren, aber wir wissen nicht, ob sie die Rechte haben, daraus Merchandise zu produzieren, also Amazon.
Verstehe.
Oder ob die nicht bei der Paul Zane Company sind. Aktuell ist das Ganze aber noch in Bearbeitung. Also der Antrag wurde am 5.4. dieses Jahr von einer deutschen Agentur oder Rechtsanwaltskanzlei gestellt. Böhmert und Böhmert Anwaltspartnerschafts MBB, Patent- und Rechtsanwälte in Bremen, halt eben für
Wieso
die
Wieso muss ich gerade an Böhmermann denken?
Ja, nee, aber Böhmert und Böhmert Anwaltspartnerschaft MBB, die haben für die Paul Zane Company eigentlich fast alle Tolkien-esken Patente beantragt. Also die sind so, und das ist sehr interessant. Aber ja, ich dachte auch geguckt, ob für was sie sich klassifiziert haben. Und vor allem, wenn du dann irgendwie liest Hochzeiten, dann denkst du dir so, okay.
Hochzeit in Valinor, warum nicht?
Nein, ich kann The Rings of Power, also wenn man jetzt heiratet, darf man nicht mal sagen, ich überreiche dir The Rings of Power.
Ach, um Gottes Willen. Ach, wie krass.
Also theoretisch, ganz klassischer Fall, wo kein Kläger, da kein Richter.
Ja,
aber ich dürfte jetzt keine Wedding-Agentur, also keine Hochzeitsagentur mit
The Rings of Power. Ein Ring, sie zu knecken.
Nee, es sind ja The Rings of Power, es sind ja zwei, wenn heiraten im Regelfall. Drei ist ein bisschen merkwürdig, alleine auch.
Und trotzdem, Macht ist jetzt nicht etwas, was ich irgendwie klassischerweise mit Beziehungs, ja.
Ja, aber ne, es ist halt, oder.
Aber Tobias, kannst du eventuell mal die Lottozahlen, die du vorhin genannt hast, laut Florian, einmal, laut Erik, einmal vielleicht erklären, was, 9, was du meinst?
16, 25, 28, 41 und die genau. Zusatzzahl 9. Die 9 hatten wir schon. 1. Also ganz kurz, die Nice Classes ist, man hat im Prinzip, wie breche ich das jetzt relativ simpel runter, man wenn man ein Marke schützen lassen möchte, dann kann man immer sagen, für welche Kategorie man sie sich schützen lassen kann. Zum Beispiel kann man sagen, ich möchte den Namen Eckrich IT mir schützen lassen, aber nur für den Bereich Computerdienstleistung. Also diesen ganz speziellen Bereich gibt es nicht. Das gibt es, wie gesagt, diese Klassen, wo es halt eben reinpassen könnte. Das heißt aber, jetzt könnte zum Beispiel Anni herkommen und sagen, für Alben, Trading Cards, Sticker, Magneten, Schreibpapier und Co. registriert sie jetzt die den Markenschutz Eckrich IT. In diesem Fall wäre das die Klasse 16. Und Dennis konnte hergehen und sagen, okay, er möchte unbedingt Bademäntel, Kostüme für die Nutzung in Rollenspiele, Halloween-Kostüme, Kopfbedeckung machen, eben unter dem Label Eckrich IT, dann würde er halt eben die Klassifikation 25 beantragen. Das ist halt einfach, dann hat irgendjemand mal so diese Gruppierung gemacht, damit man nicht immer sagen kann, ich möchte aber Kopfbedeckung, Schuhe, Bademäntel, Trading Cards und Dienstleistungen anbieten. Das hat einfach so, es ist relativ kompakt, es ist die Klasse 916 und so weiter und so fort. Wir packen einfach mal eine Liste der TM-Klassen in die Shownotes. Wer sich damit näher auseinandersetzen möchte, der kann sich da einfach mal durchklicken, so was diese einzelnen Klassen eigentlich sind. Die Seite, die wir euch verlinkt haben in den Shownotes, wenn man da auf die jeweiligen Titel klickt, werden auch mal in englischer Sprache aufgelistet, welche Klassen was bedeuten und warum man nicht immer alle Klassen auf einmal bestellt. Jede Klasse kostet Geld und je mehr und teilweise vor allem da, dass die Rechte auch international sind, kostet es richtig Geld. Und das heißt, man möchte sich vielleicht sagen, gut, Briefpapier und Trading Cards, Sammelkarten sind mir nicht so wichtig. Mir geht es nur um technische Dienstleistungen, soll Anni doch machen, was sie möchte.
Ich hatte gerade ein ganz anderes Thema gehabt.
Ja?
Ihr sucht willige Orgfrauen? Hier bei Eckrich IT bekommt ihr sie.
Oh, oh, oh. Ah, ja. Hoffentlich hören deine Kunden nicht zu.
Ich glaube, die in den Bereichen, in denen ich tätig bin, wäre genau das, was Dennis gesagt hat, noch eher geschäftsfördernd.
Dazu passt auch Tims Wunsch.
Geschäftsfördernd, okay, gut, gut.
Ja. Du weißt doch, wofür ich die meiste Zeit arbeite.
Ja, deswegen, ja.
Dazu passt auch Tims Wunsch, er hätte gern einen Bilbo-Bademantel.
Ja, musst du dich an die Paul Zane Company, die Saul Zane Company nicht
Paul. Paul Zanes.
Gut.
Marvin, ja. Bitte was? Hm? Marvin schreibt gerade im Chat, bitte was? Was denn? USP, Ungolkonias Selling Point.
Ungolkonias Selling
Point. Wir haben den Sendungstitel gefunden, ganz ehrlich.
Ja, ab damit in den Sendungstitel-Thread. Sonst bringt er uns doch nichts, Leute.
Ich habe das schon übernommen.
Ja, danke.
Gut.
Hey.
Nächstes Thema. Tobias ist gerannt. Ach nee, jetzt kommt ein Rant. War ja Englisch.
Ja.
Aber du bist auch gerannt.
Nein, ich bin gefahren.
Du bist gefahren, okay.
Also kurz
von mir. Ich war am Überlegen, ob ich diese Challenge aufmache.
Stopp.
Dann fang du an. Komm.
Meine Frage ist, es geht ja um dieses Teil, was wir beim letzten Mal vorgestellt haben, dieses Virtual Reality Game im Bereich. Wer von euch hat noch nicht, also wer von euch dreien, Anni muss ich ja ausnehmen, also Jonas, Dennis, wisst ihr, was es gekostet, wenn man sich alles kauft?
Ungefähr,
Stopp. Ja. Jonas, dann schätzt doch mal, also du hast fünf Challenges, es gibt so Plastikteile, es werden für jeden 20%, die du erreicht hast, einen Baum gepflanzt oder irgendwie 10 Plastikflaschen aus dem Meer gefischt. Das Teil ist lizenziert, du hast irgendwie so knappe 1000 Kilometer, die du zurücklegen kannst, das ist alles hochoffiziell mit der Saul Zane Company bzw. New Line Cinema gemacht. Was glaubst du, zahlst du für fünf Challenges?
Ich schätze jetzt mal 333 Euro.
Nee, so viel dann doch nicht.
250?
Nee, 200. Nee.
Okay.
Das ist aber auch echt.
Aber Dennis, also, wie gesagt, ich wollte halt einfach nur, damit man das mal so untermauern kann, weil ich nicht wusste, ob du schon geguckt hast. Also du hast es dir angeguckt, Dennis.
Ich habe es mir angeguckt, aber genau dieses war der Hakenpunkt für mich, weil ich habe ja dann gesehen, The Shire, das waren glaube ich hier 54,99 € oder so was ähnliches, die ersten 253 Kilometer oder so was ähnliches oder halt das 33 und dann halt das Big Pack, alle fünf anstatt im Einzelpreis in einem Gesamtpaket für 200 € und da habe ich gedacht, ganz schön teure Plastikflaschen, die waren da rettet. Für mich jetzt in dem Fall. Nee, ich habe es sein gelassen. Aber Tobias, du warst fleißig. Erzähl mal.
Ja, also ganz kurz, für die letzte Folge vielleicht nicht gehört haben. Es geht darum, dass man gemeinsam im Prinzip die Reise von Frodo und Sam mitläuft, mitradelt, wie auch immer. Und dass es dann halt so Giveaways wie Postkarten und solche Sachen gibt. Und die bieten das an, mit irgendwie die chinesische Mauer entlang laufen und Co. Teilweise noch etwas aufwendiger produziert mit Google Street Maps, so dass man verfolgen kann, wo man halt auch wirklich langläuft und wie das dann da aussieht. Klar, das geht in Mittelerde nicht, weil gibt es ja so nicht begehbar für Google Maps oder Google Street View. Und das Ganze fängt halt damit schon mal an, dass sie sagen, es sind 177 € oder so 170 €. Dann dachte ich schon, okay, heftig. Dann kommt aber noch die Versandkosten von über 20 € dazu, sodass du halt im Prinzip bei 199 € bist. Und dann dachte ich mir, okay, ich bin ja jemand, ich mag Gamification, also mit dem Paletten irgendwie so Punkte sammeln, dran erinnert werden, komm, du schaffst es irgendwie, du musst diese Woche noch zweimal radeln, damit du irgendwie den Turn beibehältst, dass du die Punkte kriegst. Und also ich bin absolut jemand, der auf Gamification abspielt, weil es nimmt mir so dieses Gefühl die Nutzlosigkeit von Sport. Also für mich ist das eigentlich immer absolut verschwendete Zeit.
Auch wenn ich weiß, Nutzlosigkeit von Sport, danke.
Auch wenn ich weiß, dass es natürlich dem Körper ganz gut tut, aber ich denke mir dann auch immer, was könnte ich in der Zwischenzeit nicht sonst noch alles tun?
Sport tut meinem Körper nicht gut. Das merke ich, wenn ich 3 Minuten draußen versuche zu joggen. Mein Körper tut mir weh danach. Also lass
Sport
ich.
Sport ist Mord.
Ja, also ich brauche es, ich tue es und da ist halt so Gamification für mich eigentlich das Nonplusultra, weil ich halt sagen kann, ich kann einfach mal stupide das tun, was man mir sagt. Und hab dann halt gesagt, wie du, Dennis, bei den 200 € dachte ich so, okay. Also jetzt wäre ich gerne so ein Podcast, die irgendwie bei Patreon ist, wo einfach das Geld reinfließt, weil das Geld für mich würde ich jetzt nicht ausgeben, aber man will ja irgendwie darüber berichten und da muss man es ja auch machen. Dann dachte ich mir so, ja, nimmst du jetzt irgendwie nur The Shire? Und dachte, ja komm, 233 Kilometer, das hast du irgendwie, wenn du mit dem Rad bist, hast du das in einer Woche erledigt. Und dachte ich, ja, wenn es dir dann doch gefällt und ich bin dann halt, das sind so... Nach meiner Bahncard 100 Gehaltserhöhung im Jahr 2020, die mich ja 7.000 € gekostet, war die teuerste Gehaltserhöhung, die ich je hatte, weil ich hatte nichts davon, waren das die zweitschmerzhaftesten Ausgaben, die ich in meinem Leben getätigt habe. Dieses Teil ist der letzte Rotz. Das Teil ist optisch, da fehlen mir die Worte, das ist schlimmer als ein Unfall auf der A45. Das ist so lieblos, eine Web-App. Also da merkt man echt, ich kann jetzt nur für die Herr-der-Ringe-Sachen sprechen. Und ja, ich komme aus dem Entwicklungsbereich. Ich werfe da mit Sicherheit einen anderen Blick auf die Sachen als andere Menschen. Aber da habe ich mich echt verarscht gefühlt. Und ich habe jetzt die erste Karte gemacht. Ich habe die zweite Challenge zwar jetzt angefangen, aber ich habe da keinen Bock mehr drauf. Ich mache es jetzt eigentlich nur, weil ich sage so, ich will wenigstens diese 5 dusseligen Medaillen haben, damit ich wenigstens das Gefühl habe. Aber ich mache das nicht mehr, weil es mich zum Sport triggert. Die Grafiken sind so unterirdisch und du merkst halt wirklich daran, Tolkien, also der Herr der Ringe, der verkauft, der Server ist abends zusammengebrochen, als sie veröffentlicht wurden. Mhm. Als ich am nächsten Morgen mich registriert hatte und mich eingetragen hatte, war ich irgendwie schon Personen, ich glaube 60.000, 6.000, 60.000, irgendwie so. Und das ist unfassbar. Es bezieht sich auf die Filme. Da hätte ich eigentlich schon stutzig werden müssen. Sie haben sich, wie gesagt, die Rechte eingekauft, die mit Sicherheit auch nicht günstig waren. Aber die Postkarten, die man kriegt, das sind schlechte Filmscreenshots, die weder aufbereitet wurden noch sonst etwas. Das komplette Layout sieht aus, als ob es irgendwie bei Fiverr.com $5 haben designen lassen. Die Übertragung der hier Apple Watch Daten funktioniert nur beim Laufen. Bei den anderen Aktivitäten musst du entgegen der Ansage immer noch händisch eintragen. Ich habe dann einfach mal die Werte zusammengezählt, eingetragen. Ich glaube, wenn ich dann eine 1 davor geschrieben hätte oder die Zahl verdoppelt, angeblich gäbe es irgendein Mechanismus, der Betrug verhindern soll. Aber klar ist das natürlich Selbstbeschiss, und wer für 200 € sich diese 5 Plastikmedaillen kaufen möchte und, warte mal, 25 Bäume pflanzen möchte, okay. Aber das Teil macht null Spaß. Ich hatte es auch die letzten Tagen gar nicht mehr auf. Also ich dachte, ich mache meinen Sport, ich reiße auf dem Peloton meine Kilometer ab, und irgendwie, wenn ich Bock habe, lasse ich die ganzen Sachen synchronisieren und trage die Daten nach. Aber das ist echt, wo ich sage, so, alter Falter, das ist Gelddruck, weil, wie gesagt, wenn du dir überlegst, 200 € sagen wir mal einfach mal bei 10.000 Besuchern, hast du halt deine 2 Millionen eingenommen. Und ich habe mir den Quellcode angeguckt, habe mir geguckt, wie die ganzen Sachen funktionieren. Das Teil frisst keine Server- und Infrastrukturkosten, die 2 Millionen rechtfertigen. Und selbst wenn du 1 Million an Lizenzgebühren zahlst, hast du immer noch locker eine halbe Million dran verdient. Weil so viel kostet das nicht, einen Baum zu pflanzen.
Nee, also ja.
Also ich, Dennis, fand das einfach ganz nur kurz, sei froh, dass du es gespart hast, weil am liebsten hätte ich mein Geld zurück. Behaltet die scheiß Plastikteile und gib mir mein Geld zurück. Also ich war noch nie so enttäuscht von etwas. Und es ist, wie gesagt, ich habe es gelesen draußen, es gibt Leute, die kommen damit super zurecht. Das hatte uns jemand auf Instagram geschrieben. Nach irgendwie Schwangerschaft, Kinder, man hat wenig Zeit. Es gibt so Sachen wie Umrechnungstabellen. Wenn du irgendwie so und so viele Minuten Yoga gemacht hast, kannst du irgendwie so und so viele Meter oder Kilometer eintragen. Also es gibt auch Umrechnungstabellen. Also sie haben an und für sich schon Mühe gemacht. Aber die grafische und technische Umsetzung sind einfach keine 40 € wert. Auch nicht für ein Herrn der Ringe-Produkt. Also 40 €, 200 durch 5.
Nee, ich danke dir auf jeden Fall. Und vielleicht kann ich mir ja zumindest mal, wenn ich mal wieder bei dir bin, mal so eine schöne Plastikmedaille mal angucken.
Ja, Tim schreibt, noch enttäuschender als der Smaug von Veta. Ja, weil es war teurer. Und der Smaug sieht im Schrank hinter Glas halt immer noch halbwegs vernünftig.
Man darf nur nicht zu nah rangehen, dann geht das schon mit dem Smaug.
Gut.
Also das ist, also das war echt, wo ich mir denke, so gut, dass ich nur mein eigenes Geld und nicht irgendwie noch Mitgliedsbeiträge oder dafür verbrannt habe. Weil dafür hätte ich auf TMV zu Kreuze kriechen müssen.
So. Tobias, ich glaube, wir gönnen dir jetzt einfach mal 5 Minuten Pause, und deswegen kommen wir jetzt zum Thema Tolkien in 5 Minuten.
Und wer redet dieses Mal?
Tolkien in 5 Minuten. Dieses Mal, wie der Hobbit nach Deutschland kam. In einer Höhle in der Erde?
Ja, ja, schon gut. Die Strophe hatten wir doch schon in Folge 16. Die kennt jeder. Aber was ich wissen will, wie kam denn der Hobbit jetzt nach Deutschland?
Das ist eine interessante Geschichte. Setz dich hin, ich erzähle dir heute, wie der Hobbit nach Deutschland kam. Der Hobbit erschien 1937 in England und war ein Riesenerfolg. Zu dieser Zeit waren der britische Verlag Allen & Unwin und der deutsche Verlag Rütten und Löning bereits länger befreundet. Und so lag es auf der Hand, dass der Hobbit, wenn er übersetzt werden sollte, dies bei Rütten und Löning geschehen würde. Hierzu gab es bereits einen Vorvertrag, was die Sache im Nachgang erschwerte.
Aber waren das nicht die, die einen Arya-Nachweis wollten?
Korrekt. Seit 1933 mussten deutsche Verleger eine Bescheinigung vorlegen, dass der Autor des zu veröffentlichten Werkes kein Jude ist. Dazu diente der Nachweis arischer Herkunft. Diese Nachfrage von Rütten und Learning am 22. Juli 1938 bezog Tolkien auf seinen deutschen Namen. Er schrieb daraufhin zwei Briefentwürfe an Allen and Unwin. In einem von ihnen fand er deutliche Worte zu dem Nachweis.
Wenn ich Sie aber so verstehen darf, dass Sie wissen möchten, ob ich von jüdischer Abstammung bin, so kann ich nur erwidern, dass ich es bedauere, offenbar keine Vorfahren aus diesem begabten Volke zu haben. Mein Ururgroßvater ist im 18. Jahrhundert aus Deutschland nach England gekommen. Zum größten Teil ist meine Abstammung daher rein englisch. Und ich bin englischer Staatsbürger, was Ihnen genügen sollte. Ich war es dennoch bisher gewohnt, meinen deutschen Namen mit Stolz zu tragen, sogar während der ganzen Periode des beklagenswerten letzten Krieges, in dem ich in der englischen Armee diente. Ich kann mir jedoch die Bemerkung nicht versagen, dass bei unverschämten und unnötigen Anfragen dieser Art, sollten sie in Belangen der Literatur zur Regel werden, die Zeit nicht mehr fern ist, wenn ein deutscher Name kein Grund zum Stolz mehr sein wird.
Dieser Brief hat es aber wohl nicht nach Deutschland geschafft. Damit war das Thema für Tolkien erst einmal erledigt und der Hobbit wurde nicht ins Deutsche übersetzt.
Okay, das erklärt aber noch nicht, wie der Hobbit nach Deutschland kam.
Dazu kommen wir jetzt. Ein Jahr nach dem Kriegsende schickte der in London geborene, aber in Deutschland lebende Horus Engels Tolkien einen Brief. Der Illustrator und Pfadfinder übersetzte seiner Gruppe die Geschichte am Lagerfeuer. Die Kinder waren vom Hobbit so begeistert, dass sie stundenlang die Geschichte nachspielten. Das brachte Engels auf die Idee, Tolkien einen Brief zu schreiben, im Sommer 1946.
Und Tolkien sagte ja.
Nicht ganz. Er schrieb ihm erst einmal zurück.
Alle Fragen zur Übersetzung und des Urheberrechts liegen in den Händen der Verleger.
Immerhin gab es einen Vorvertrag mit Rütten und Löning. Hier war allerdings das Problem, dass die letzte Adresse von Rütten und Löning während des Krieges bombardiert wurde. Zudem hatte der Verlag von keinem der drei westlichen Besatzungsmächte eine Lizenz zur Wiederaufnahme des Verlags erhalten. Da Engels vom Hobbit angetan war, schrieb er am 1. November 1946 einen illustrierten Brief an Tolkien. Die Idee ließ Engels jedoch nicht los. 10 Jahre später, 1956, lernte er den Lektor und Übersetzer Wolfgang Schärf kennen. Schärf war bekannt für sein Netzwerk und dieses sollte nun zum Tragen kommen. Zum Zeitpunkt des Kennenlernens war Schärf Lektor beim Paulus Verlag in Recklinghausen. Bei einem informellen Treffen zwischen Schärf und Stanley Unwin im Jahr 1956, welche einige Ressentiments aus dem Weg räumte, wurde während der Londoner Buchmesse der Übersetzungsvertrag für den Hobbit abgeschlossen. Im Jahr darauf erschien der Hobbit in deutscher Sprache.
Und so kam der Hobbit nach Deutschland.
Genau.
Vielen Dank.
Es geht aber noch weiter.
Okay.
Die erste Übersetzung des Werks trägt den Namen Kleiner Hobbit und der große Zauberer. Es gab nur eine Auflage, die diesen Titel trug. Illustriert wurde das Werk übrigens von Engels. Anders als in England wurde es bei uns kein Erfolg. Die zweite Auflage trug nur noch den Titel Der kleine Hobbit. Bei der dritten Auflage gab es den Paulus Verlag schon nicht mehr. Dieser wurde zwischenzeitlich in den Georg Bitter Verlag überführt. Der Verleger wollte den Hobbit besser vermarkten und beauftragte um die 1970er den Ostberliner Künstler Klaus Ensikat. Mit der Auflösung des Verlags 1996-97 gingen die Rechte an der Schärfübersetzung komplett an die DTV über.
Und was ist jetzt mit der Klett-Cotta-Ausgabe und dem Herrn der Ringe?
Das? Ja, das ist eine andere Geschichte.
Also,
Redaktion?
Nein, keine andere
Tobias
Geschichte.
Eckrich.
Doch, das ist eine andere Geschichte.
Nein, die will ich jetzt. Jetzt.
Tja, wir hatten irgendwann mal das Ganze irgendwie auf 5 Minuten festgelegt. Im Nachhinein muss ich sagen, ja. Ich weiß nicht, ob das unsere beste Idee war.
Findet
von
euren hatten. Fehler.
Ich bin aber
in
immer
einer
noch
Stunde.
Froh.
Geiles Thema. Geiles Thema. Habt ihr eine Stunde Zeit?
Also, wenn hätte man sagen können, in unter einer Stunde. Weil dann kann man ja auch in 5 Minuten das Ganze machen.
Ich bin auf jeden Fall froh, dass wir an dem ursprünglichen Plan nicht festgehalten haben, das live in der Sendung zu machen. Das wäre ein bisschen arg krass geworden.
Ja, dafür ist auch viel zu viel Aufwand und Technik. Ja. Und
Gut, so wie wir es halt inzwischen machen, so wie wir es ja ursprünglich mal gedacht haben, wäre es ja gar nicht so viel Aufwand gewesen. Aber warum einfach, wenn man es auch kompliziert haben kann.
Genau. Aber ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war mal was anderes, mal vertauschte Rollen. Das war total witzig. Wir hatten ja das Interview mit Lisa Kuppler. Also ich hatte das geführt. Mhm. Und sie hat ja das große Hobbit-Buch übersetzt. Mhm. Und hat ja ganz zum Schluss, wie der Hobbit nach Deutschland kam. Und das war so eine Woche, ich hatte das Interview geführt, so eine Woche bevor so Deadline war. Und ich so, eigentlich brauche ich nur diesen Artikel runterzuschreiben. Und sie hat mir dann noch ganz viele Hintergrundinformationen gegeben. Und es war großartig und es hat echt Spaß gemacht. Und ja, vielleicht kommt dann noch eine Folge, wie der Hobbit zu Clad Cottar kam, beziehungsweise was mit dem Herrn der Ringe kommt. Was aber jetzt definitiv kommt, und das steht nicht zur Debatte.
Mein Bett ruft.
Ja. Gleich.
Ganz kurz noch.
Wir haben es gleich geschafft.
Ja, wir haben es gleich geschafft. Wir sind echt gut in der Zeit. Redaktion hatte Tobias M. Eckrich inne, hat das Manuskript geschrieben und dann auch kurzerhand mal eben alles umgeschmissen. Und was man ganz gut noch dazu anhören kann, ist die Folge 16, Was bitte ist ein Hobbit, wo es halt auch um die Entstehung des Hobbits geht, jetzt weniger in Deutschland, aber wird auch, glaube ich, ein bisschen angerissen. Und das Thema der nächsten Folge will ich natürlich auch nicht verschweigen. Endlich, endlich, endlich werden viele sagen, bekommt ihr eure Folge Tolkien versus Hitler. Bam, bam, bam. Genau. Und dann will ich noch ganz, ganz herzlich Danke sagen für euer cooles, direktes Feedback im Chat. Das tut immer sehr, sehr gut zu sehen, dass das gut auch bei euch ankommt und dass ihr das gut findet und dass sich die ganze Mühe lohnt.
Und habe ich Schärf tatsächlich falsch genannt und es ist keinem aufgefallen vorher.
Wieso? Wie hast du ihn denn genannt?
Buchfarmi schreibt, er heißt Walter und nicht Wolfgang.
Hast du Wolfgang Schärf gesagt? Das kann ich mir nicht vorstellen, oder? Warte mal, wir haben es ja gleich gerade gehört. Ich guck mal kurz ins Manuskript.
Das wäre natürlich äußerst peinlich. Naja. Ah. Wo Menschen arbeiten, passieren Fehler.
Menschen.
Dann wird diese Szene nochmal neu eingesprochen, neu reingeschnitten. Oh nee, das Ganze,
bis das wieder alles so sitzt und passt.
So, während Annika das raussucht, was ist denn das nächste Thema?
Kommen wir zum Video des Monats.
Sehr schön, sehr schön. gibt es zwei Stück. Sind beide von einer Firma produziert. Und sie sind einfach die weltbesten Security-Hinweise auf der Welt. Und zwar geht es dieses Mal um die Safety-Videos von Air New Zealand, einmal zum Herrn der Ringe und ich glaube einmal zum, oder beide waren vom Hobbit, ich glaube zum ersten und zum dritten Hobbit-Teil, wo einige Schauspieler und Schauspielerinnen, ich glaube in diesem Fall wirklich nur Schauspieler, dran teilnehmen. Es ist grandios, es ist herzerwärmend. Peter Jackson hat, soweit ich weiß, Regie geführt. Man merkt, dass da tropft Hobbing raus aus jeder Pore. Und die Safety-Videos hatte es mir heute auch einfach mal angeguckt nochmal und sie sind einfach grandios und darum packe ich sie euch in die Shownotes als Video des Monats. Das war es dann auch schon von meiner Seite. Dieses Mal wirklich ganz kurz und knapp.
Dafür ganz kurz und knapp. Der Buchfahrer mir hat recht. Und wenn du das Manuskript so vorgelesen hast, wie es da steht, dann ist da tatsächlich Wolfgang Schärf statt Walter Schärf. Also müssen wir uns jetzt überlegen, wie wir das jetzt korrigiert bekommen. Ob wir das im Text machen oder...
Tja, überlege ich mir was.
Ja, mach das. Auf jeden Fall danke für den Hinweis.
Kommen wir jetzt zu...
Ardapedia. Roulette. Deine Quelle für Nerdwissen.
Janett, bitte Keyboard 3. Janett, bitte. So, wer ist denn dran?
Keine Ahnung, ich weiß, wollte ich dich gerade fragen.
Also über beim letzten Mal. Apropos, wir können mal einen kleinen Werbeblock machen für Einschlafen in Tolkiens Welt. Dennis, wir haben nur noch 262 Folgen.
Wieso nur noch 262?
weil Froschstern B, die Verrückte, jetzt über Ostern tatsächlich alle 3340 Artikel durchgegangen ist, die die Adapedia anbietet. Und geguckt hat, welche Artikel länger als 6 Minuten sind, sie rausgesucht hat, in eine Liste gepackt hat. Und die werden jetzt sukzessive abgearbeitet.
Oh my goodness.
Krass.
Ja, also das, also, ich möchte natürlich auch Haya und Erik mit C nochmal herzlich danken, die ja uns, Dennis, immens unterstützen mit der Zuarbeit von Artikeln, sodass wir in Anführungszeichen nur noch einsprechen und die Post machen müssen. Aber da echt Chapeau, Froschstern B, alle Achtung, was du da jetzt über Ostern gemacht hast. Und eigentlich war es ja das Prokrastinieren vor der Gartenarbeit, aber selbst die hat sie geschrieben, hat sie geschafft.
Ja.
Hat sie geschafft, hat sie geschrieben, oder?
Ja.
Und nee, gut. Hat sich mich mittlerweile ein Opfer gefunden für Adapedia.
Jonas. Na gut.
Der Praktikant.
Are you ready for drehen? Moment.
Ja, ich bin bereit.
Mordor.
Nein.
Tollcast.
Nein. Kräuterkunde vom Auenland.
Oh. Hui, das ist cool. Bei Professor Sprout?
Gewürze, Dennis, Gewürze.
Aber keine schönen.
Doch.
Nee.
Kräuterkunde vom Auenland, auch als Kräuterkunde des Auenlands, bezeichnet im Original Herb Law of the Shire oder bei Kriege Kräuterkunde des Auenlands. Die Kräuterkunde vom Auenland ist ein Buch, welches nach dem Ringkrieg von Meriadoc Brandybock verfasst wurde. Im Buch widmet sich Merry vor allem einer der Lieblingsbeschäftigungen der Hobbits, nämlich dem Pfeiferauchen. Er forscht in diesem Buch nach der Herkunft des Pfeifenkrautes und der Verbreitung des Pfeifenkrautrauchens unter anderen Völkern, seit die Hobbits es einst erfanden. Das Vorwort, das Merry zu seinem Werk verfasste, fand abschnittsweise Einzug in die Einführung des Herrn der Ringe. Das war's schon.
Ah, und die Quelle?
Ich hab's mir gerade gemütlich gemacht.
Der Herr der Ringe Einführung 2 über Pfeifenkraut sowie Anmerkung zu den Aufzeichnungen vom Auenland.
Sehr schön.
Irgendwie muss ich bei Kräuterkunde bin ich irgendwie direkt bei Professor Sprout und Hogwarts.
Falsches Fandom.
Nee. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich das Video erwähnen soll oder nicht. Es wird es eh nie in ein Video des Monats schaffen und das ist auch ganz gut so. Es gibt ein Video auf YouTube, bei dem ich so tue, als hätte ich Ahnung von Pfeifenkraut.
Ja, nächstes Video des Monats, nächstes Jahr.
Ja.
Dennis, können wir nochmal kurz zurückspielen. Wir packen das doch in Video des Monats, weil das ist.
Wir können es aus dem Video des Monats rauslassen.
Sendung heute gleich Ende.
Nein, wir tun es einfach. Wir tun es entweder in die Adapedia Roulette Shownotes mit dazu oder die Leute dürfen es selber suchen. Aber es ist sehr, sehr interessant, ganz kurz. Ein ehemaliger Dozent von mir aus der Uni, übrigens auch sehr geschichtsinteressiert, der Gute, und Herr der Ringe-Fan, hat einen Pfeifen-Vlog. Also Pfeife rauchen, Pfeifenkraut, Pfeifen, Pfeifenherstellung, super interessant. Vor allem für die, die Pfeife rauchen. Und da hat er sich irgendwie dran erinnert, dass das der Tolkien ja auch gemacht hat. Und die einzige Tolkien-Expertin, die er irgendwie auftreiben konnte, der arme Mann, war ich. Und ja, dann habe ich Sebastian angerufen, ganz verzweifelt. Sebastian, kannst du mir da helfen? Und nochmal ein großes Dankeschön an den guten Sebastian, der das dann verantwortungsvoll mich da assistiert hat. Ja, fiel mir da gerade bei dem Thema wieder ein.
Also hier, Erik mit C schreibt auch schon, es würde ihn als Pfeifenraucher sehr interessieren. Und auch Erik mit K bittet um den Link.
Ah, okay, ja gut, dann bin ich mal so nett und such's euch raus. Der super tolle Professor, oder ein Professor ist er ja nicht, Dozent, heißt Marc Feuerle, Dr. Marc Feuerle. Und ist echt, also vom Pfeifenkraut habe ich wirklich null Ahnung, kann ich nicht beurteilen. Aber bei dem habe ich wirklich fürs Leben gelernt. Ich weiß auch gar nicht, ob ich die Anekdote schon mal erzählt habe, von meiner ersten Mittelalter-Vorlesung bei ihm, einer der ersten Vorlesungen überhaupt in meinem Leben, mit großem Tolkien-Bezug zum fränkischen Hammer. Weiß ich nicht, habe ich das schon mal erzählt?
Nee, aber das kannst du einfach fürs nächste Mal aufheben.
Ja.
So, wo sind wir denn dann jetzt, Dennis?
Wir sind jetzt bei...
Ich habe den Link gefunden, Anni. Pack ihn gleich mal in die Show.
Nee, da sind wir jetzt nicht bei. Wir sind jetzt bei kurz notiert. Hast du die Blätter geladen, Tobias?
Ja, aber hattest du nicht irgendwie tonmäßig
was? Ja. Okay, Blatt ist geladen. Achtung, Premiere. Kurz notiert. Aber auch wirklich kurz.
Super schön. Es klingt ein bisschen wie ein Sherlock Holmes Fall. Das finde ich richtig cool, die Musik. Gefällt mir. Dankeschön, Dennis. Ach, jetzt habe ich da endlich ein
Dingel.
Ja, kurz. Gut. Die Gewinner der Tolkien Society Awards sind bekannt gegeben. Und da sind ganz, ganz tolle Namen darunter. Und das, die Kategorie Best Artwork ging an die Brick Creation Germany. Und das sind richtig, richtig, richtig coole Leute. Und ich habe Leuten hören, dass die vielleicht zu den Tolkien-Tagen kommen können. Und dann habe ich auch noch weiter recherchiert und detektiviert und habe festgestellt, dass da wohl auch schon ein Interview angeleiert wurde, lieber Tobias. Fragezeichen.
Ja.
Tobias nickt. Sehr gut. Finde ich cool. Gut. Am ehemaligen Bahnhof in Gedling in Nottinghamshire wurde eine blaue Gedenktafel angebracht, die an einen Besuch von Tolkien erinnert, und zwar aus dem Jahr 1914, bei dem er den ersten Entwurf des Gedichtes mit dem Titel The Voyage of Earendil, The Evening Star schrieb. Und dieses Gedicht hat einiges losgetreten, wie wir heute wissen, und deswegen hat der ehemalige Bahnhof da in Gedling diese Gedenktafel angebracht. Ein sehr unterhaltsamer Artikel mit dem super coolen Namen Bilbo Bags a Billion, was sich ungefähr übersetzen lässt mit Bilbo schnappt sich eine Milliarde. Und zwar geht es darum, dass der uns allen wohlbekannte Regisseur Peter Jackson jetzt offiziell ein Milliardär ist. Und das Ganze kann nur stimmen, denn das Forbes Magazine hat es veröffentlicht. Und zu guter Letzt wirklich nur ganz kurz, auch ein interessanter Artikel aus dem Standard. Mark Zuckerberg gibt zu, dass sein Team ihn als das Auge Saurons bezeichnet.
Und er meint ja auch noch, es sei humoristisch.
War's nicht sogar liebevoll?
Liebevoll. Das geht nur, wenn Dennis das sagt.
Liebevoll? Ah nee, war ein anderes Wort, Entschuldigung.
Ich meinte das Auge Saurons. Ist egal. Gut, ich bin damit fertig und klappe die Zeit wieder zu.
Das Auge Saurons!
Termine, Termine, Termine.
Ah, meine Stange, und ich hab mal anderes Thema jetzt. Komm, nein, 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 nein. Neuanfang, raus, Schnitt, Cut, neuer Gedanke.
Fair, nur also. Nein!
Und dann habe ich ja auch noch Blättergeräusche. Oh mein Gott. Oh. Nein, kommen wir jetzt zum Termine.
Kurz!
Hilfe, Hilfe, oh mein lieber Sauron, oh die Hilfe. Okay, am 20. April um 20 Uhr haben wir eine Talkshow. Nur schönes Beiwerk, Frauen in Tolkiens Werken. Oh, interessantes Thema. Muss ich mir mal angucken. Dann vom 10. bis 12. Juni haben wir die Tolkien-Tage in Geldern-Pont. Am 3. Juli haben wir das Tolkien-Society-Seminar. Vom 28. bis 31. Juli das Tolkien-Ting in Rittergut Lützen-Sömmern. Achtung, ganz, 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 ganz wenige Plätze noch frei. Vom 5. bis 7. August haben wir das Elbenwald-Festival in Cottbus. Vom 26. bis 28. August das Mittelerde-Fest in Österreich. Vom 5. bis 11. September haben wir die Tübinger Tolkien-Tage. Vom 7. bis 9. Oktober Magic Con in Bonn und vom 28. bis 30. Oktober das Talking Simi. Na,
sehr schön.
Huch, da war die Musik jetzt sehr abrupt sehr zu Ende.
Ja, eigentlich sollte sie ausfaden.
Übrigens, auf unseren Live-Chat ist Verlass zu der Mark Zuckerberg-Geschichte mit dem Auge Saurons. Schreibt Jockey Art, wie passend, der Ring muss im Zuckerberg vernichtet werden. Und Tim schreibt, oder der Zuckerberg in den Feuerring werfen. Finde ich sehr schön. Ja, und wie sich herausstellt, kennen Pfeife rauchende Menschen wie Erik mit C, meinen ehemaligen Dozenten, auch schon. Also lustig, wie klein die Welt doch manchmal ist. Zumindest die Internetswelt. Ja, großartiger Dozent, viel gelernt. Schöne Sendung. Also unsere hier jetzt heute.
Ja, der Dennis schreibt was und der tippt.
Ja, ich tippe. Ein Ork, der tippen kann. Ich wollte euch in eurem Redefluss nicht stören.
Welcher Redefluss? Ich sag doch nie was.
Ja. Dennis, halt den Mund. Halt den Mund. Sei ganz lieb und artig. Lalalala.
Ich rette dich mal, Dennis.
So. Liest du das von Froststern B eben vor, Anni? Oder
genau,
was?
Hatte ich vor. Also Froststern B schreibt zur Wikipedia.
Wir sind besser.
Wir sind viel besser. Zu Ardapedia noch. Es gibt generell noch so viele schöne Themen bzw. Artikel, die aber leider zu kurz sind, also für Einschlafen in Tolkiens Welt. Also vielleicht gibt es ja Leute, die ihr Lieblingsthema auch gerne im Podcast hören würden und die Artikel in der Ardapedia noch entsprechend erweitern möchten. Finde ich sehr, sehr gut, wollte ich nämlich vorhin auch schon vorschlagen. Die Ardapedia lebt ja davon, dass alle dran arbeiten können und dran mitmachen und teilhaben können. Und ja, das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit.
Wenn man jetzt nicht ganz so viel weiß, dann lohnt es sich einfach mal auf der Tolkien Gateway zu gucken, die Sachen durch DeepL zu laden, zu jagen, gerade zu ziehen und den deutschen Artikel zu erweitern, weil auch die Tolkien Gateway ist ja das gleiche Prinzip, nur in der englischen Sprache. Das heißt, wenn man sich irgendwie einen Artikel hat und sagt, hier fehlt aber ein bisschen noch was, guckt man einfach mal, die meisten Artikel sind ja auch verlinkt, dann mit dem Tolkien-Ghetto, was da gegebenenfalls noch drin steht. Und dann kann man auch den deutschsprachigen Artikel mit den Infos aus der englischen Tolkien-Gateway, dann natürlich übersetzt ins Deutsche, auch gerne bei der Ardapedia ergänzen.
Genau, stimmt. Bin jetzt so auch Mitglied in der Tolkien Society.
Oh, aber die wird ganz wichtig, Tolkien-Gateway wird nicht von der Tolkien Society
gemacht. Ja, das weiß ich.
Gemacht.
Mir fiel es gerade so ein, auch mal zu erwähnen. Ich habe es endlich hingekriegt.
Ja,
aber Frau ganz Stern kurz, schreibt noch, wichtig, ja, wenn das jemand...
Dazu wollte ich... du hast recht, man muss natürlich die Frage erst vorlesen. Dass man da bitte, wenn ihr sowas macht, die Sachen einmal kurz kundgibt bei uns, wenn man sie macht. Ansonsten, Frau Sternweg, kannst du dir auch angucken über die letzten Bearbeitungen. Kannst du dir immer mal angucken, welche Artikel wurden im letzten Monat, in den letzten 90 Tagen bearbeitet. Das ist aktuell leider sehr, sehr überschaubar. Ich hatte mir überlegt, jetzt bei allen Artikeln, wo wir einen Podcast, eine Folge rausgebracht haben, dort irgendwie einen Hinweis zu machen, dass dieser Artikel vertont ist und man ihn halt entweder auf YouTube gucken kann oder halt eben im Podcast sich anhören. Aber das war es ansonsten groß mit Bearbeitung.
Aber ich finde es trotzdem gut, wenn ihr euch meldet, wenn ihr was bearbeitet habt, weil aus den Nicknames, die man in der Ardapedia hat, lässt sich ja manchmal nicht rückschließen, wer das jetzt bearbeitet hat. Und wenn man dann irgendwelche Sätze vielleicht so kompliziert formuliert hat, dass man sie gar nicht versteht, dann kann man wenigstens bei demjenigen nachfragen, der es geschrieben hat.
Nein, also da muss ich dir leider widersprechen. Jeder kann das machen, wie er möchte. Und es muss sich auch niemand bei irgendjemanden melden, wenn er an der Ardapedia etwas macht, weil das wäre ja so, als ob du jedes Mal, wenn du bei der Wikipedia-Seite einen Artikel anfasst, irgendein Administrator sagt so, wenn ihr euer Lieblingsthema so weit ergänzt habt, dass ihr sagt, so, das müssten jetzt 6 Minuten sein, dann schreibt uns doch einfach über einschlafen@tolkienswelt.de oder es geht auch feedback@tolkast.de, einfach eine kurze E-Mail mit, hör zu, ich habe hier den Artikel Kräuter aus dem Auenland irgendwie um 2 DIN A4 Seiten ergänzt, schaut mal, ob das jetzt irgendwie reicht, dann können wir diesen Artikel berücksichtigen. Wenn jetzt jemand einfach nur sagt, hör zu, hier ist ein Tippfehler drin, hier wurde was falsch übersetzt oder so, macht das einfach. Aber so große Änderungen kann man halt eben in dieser Übersicht relativ schnell sehen. Wenn ihr aber sicher sein wollt, dass euer Lieblingsbeitrag in einer der nächsten einschlafenden Tolkien-Weltfolgen zu hören sein wird, dann schreibt uns doch einfach bitte kurz, wenn ihr den Artikel entsprechend ergänzt habt. So rum.
Ja, Was man dem vielleicht noch hinzufügen kann, es muss ja nicht bei 6 Minuten bleiben, das heißt ja nicht einschlafen in 6 Minuten. Es darf natürlich auch länger sein.
Ja, aber wir haben halt einfach gesagt, Aufwand und Co. sollte halt 6 Minuten Minimum sein, damit man auch wenigstens so eine Chance hat, weil was bringt es mir zu sagen, eine Folge zu machen, Dennis, irgendwie der Hobbit, Weiterleitung zu Hobbit. Genau. Es gibt Menschen, die können das.
Ja.
Ein Kopfkissen, Kopf hat das Kopfkissen noch nicht berührt und ist schon eingeschlafen. Aber das sind
wirklich beneidenswert.
Da haben wir einfach gesagt, irgendwie 6 Minuten sollten es schon sein. Nicht, dass die meisten von euch in 6 Minuten einschlafen können, aber dann, man muss ja irgendeine Grenze setzen. Und wie gesagt, bei 6 Minuten haben wir schon keine 300 Artikel. Wenn wir jetzt gesagt hätten, wir machen irgendwie 10 oder 15 Minuten, wären es ja noch weniger.
Also ich kann das nächste Mal auch 6 Minuten Schnarchen von mir aufnehmen.
Wir
bestimmt einschläfernd.
Wir können auch
das noch Schnarchgeräusch
langsamer sprechen. Aber das will man dann ja auch nicht.
Heute.
Gut, ich glaube, da schlaf sogar ich mit ein.
Habt ihr noch irgendetwas?
Kurz Wir wollen alle Org-ASMR haben, immer noch.
Ich habe tatsächlich
noch ein 5. Podcast.
Nein.
Das wäre aber der 6.
Eben.
Dann machen wir noch einen 7.
Nein.
Wieso ein 7? Dein Org-ASMR wäre der 6.
Ja, und dann macht ihr noch das Menschliche dazu.
Ach so.
Das Menschliche.
Ja, Mensch ASMR statt Org.
Ach so. Ach, oh Gott. Ja, okay, diese Bilder in meinem Kopf gerade. Gut, wir machen das Menschliche.
Was hast du wieder nur Bilder im Kopf? Moment,
ich
muss
weiß
hier Discord beiseite schieben, weil ich sehe die liebe Annika heute nicht. Ah, hallo Annika.
Hallo.
So schaust du aus.
Ja, und ich muss gerade auch noch mal kurz gucken, weil ich auf dieses
Annika
Video.
Annika möchte gerne einschlafen mit tolkienesken Hörnern.
Ja. Genau.
Jonas möchte gerne einschlafen mit tolkienesken Bieren.
Ja, nee, ich musste tatsächlich gerade noch mal nachgucken, wie ich heute aussehe, weil ich gerade das Video aufgemacht habe von mit dem Pfeifenkraut. Das ist ja nun schon 6 Jahre her und ich habe mich kurzzeitig nicht wiedererkannt. Ganz kurz vielleicht dazu, am Ende dieses Videos widerfährt mir ein sehr peinlicher Fehler, als es um Tolkiens Lieblingsbaum geht, der gefällt werden sollte und so. Und irgendwie bin ich da, dadurch, dass ich mit meinem Dozenten normalerweise auf Deutsch kommuniziere und dann Englisch mit ihm reden soll, fand ich ein bisschen, wirsch in meinem Kopf. Auf jeden Fall bin ich irgendwie auf Oak gekommen, also Eiche. Es ist natürlich keine Eiche, sondern ein Pine Tree gewesen. Pinus nigra, sein Lieblingsbaum. Ich habe es dann in den Kommentaren aufgelöst und mich tausendmal entschuldigt. Aber nur für den Fall, dass ihr die Kommentare nicht lest, sei es an der Stelle für alle gesagt, die jetzt irgendwie sich dieses Video reinziehen wollen. Auf jeden Fall sehr interessant, wie man sich so entwickelt. Ja.
Genau, wir verdienen auch gerade massiv Zuhörende, weil sie jetzt alle das Video anschauen.
Oh nein, bitte nicht.
Oh doch.
Dennis, nein. Ihr Lieben, dann würde ich sagen, mach mal den Sack zu, damit du auch ins Bett kann.
Ja. Er sitzt so aufgekratzt. Er schläft doch jetzt erst
doch.
Recht nicht.
Ich bin hellwach.
Schick mir einfach noch bitte deine Intro, damit ich das ins Soundboard einbauen kann. Für die nächsten kurz notiert. Jonas, schickt mir bitte noch seine Audiospur. Es war aber auch nur, wie gesagt, um 20.10 Uhr einmal ganz kurz.
Ah ja.
Der
Netflix-Peak.
Ja, der Netflix-Peak. Jetzt würde ich gerne auch eine Mate trinken.
Wer trinkt denn eine Mate?
Was ist das? Gäste fragen mich, habt ihr Mate? Was ist Mate? Kann man das saufen? Muss man das trinken? Muss man das kennen?
Mate ist ein koffeinhaltiges Getränk. Kaltgetränk.
Mit mehr Koffein als Kaffee.
Okay.
Erhöhter Koffeingehalt.
Ich habe selbst gemacht.
Tobias, wo möchtest du die Datei hinhaben?
Du kannst
Ich finde den Jingle-Ordner nicht mehr.
Ja, den gibt's auch nicht mehr.
Oh. Es gibt den Jingle-Ordner nicht mehr?
Bitte?
Nein.
Wie?
Die liegen alle auf dem Nass.
So, Soundboard. Ich werde jetzt einfach unter Soundboard schmeißen.
Ja, ja, ist ja alles gut.
So. Ob die da findest, weiß ich auch nicht, weil den Soundboard-Ordner gibt es mehrere Male.
Ha, ha, irgendwie fühle ich mich, als wären wir schon in der Postshow.
Ach so, sind wir noch gar nicht, ne?
Ja.
Nee, ne? Also. Aber wir plänkeln schon.
Wir plänkeln damals zum Ende. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Dennis Meissner, Jonas Reinhardt, Annika Röttinger. Es war ein emotionaler Achterbahnfahrt heute. Und wir hören uns in 14 Tagen spätestens wieder. Und bis dahin wünschen wir euch eine tolkieneske Zeit. Dennis, nein!
Aus!
Dieser Podcast wird ehrenamtlich von der Deutschen Tolkien-Gesellschaft produziert. Wenn dir gefällt, was wir tun, werde doch Mitglied oder unterstütze uns mit einer kleinen Spende. Alle Infos gibt's unter tolkiengesellschaft.de.